Montagsgespräch. Warum braucht es unabhängigen und unangepassten Blogjournalismus? Und was ist überhaupt Blogjournalismus? Was ist überhaupt Journalismus? Wann ist was Handwerk? Ist es, wenn man damit Geld verdient oder wenn man Leidenschaft reinsteckt? Wie ist das mit dem Journalismus? Zwei Männer, die einen unabhängigen, unangepassten Blogjournalismus machen, und das seit einiger Zeit, sind die Jungs von Local Times, Armin Kung und Andreas Kehrer. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Andreas, deine Stimme kennt man von Radio Frei. Du bist seit einigen Jahren Redakteur von Radio Frei, aber du hast immer noch so ein Nebenprojekt, oder vielleicht ist auch Radio Frei dein Nebenprojekt, ich weiß es nicht genau. Local Times hat, wie ich finde, in der letzten Zeit für Furore gesorgt, weil ihr recherchiert habt, weil ihr Geschichten macht und tatsächlich einen Blogjournalismus macht. Andreas, was war für dich der Antrieb zu sagen, ich mache so einen Blog, obwohl ich nicht genau weiß, wie viele Leute es eigentlich lesen? Geld verdienen kann ich damit auch nicht. Was treibt dich an, sowas zu tun?
Naja, das Ding ist irgendwie, man kommt nach dem Studium, glaube ich, ganz von alleine so ein bisschen ins Rudern, gerade wenn man Geisteswissenschaften studiert hat und nicht so richtig weiß, okay, was macht man jetzt damit so? Und bei mir war es ja dann so, ich habe dann hier ein Praktikum gemacht und habe festgestellt, Lokalnachrichten, überhaupt lokale Themen sind total spannend, weil man einfach die Stadt viel besser kennenlernt und weil man einfach so viel mehr erfährt über die Leute, über all das, was hier so passiert und Zusammenhänge eigentlich auch erkennt. Und ich glaube, damals kam dann auch so die Idee auf, sowas wie Local Times überhaupt zu gründen. Also bei Local Times ist ja nochmal ein bisschen anders als bei Radio Frei dann vielleicht, weil es halt erstens ein Webmedium ist, also man Bild und Text noch zusammenbringt und weil man dadurch auch noch ein bisschen mehr die Möglichkeiten hat, die man im Radio ist, man halt nur auf die Stimme und auf Musik dann vielleicht angewiesen und da versendet es sich auch und im Web bleibt es halt stehen einfach. Und
das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Medium. Andreas, du sagst, Lokaljournalismus kann interessant sein oder lokale Themen. Das würden sicher nicht viele unterschreiben, die sagen, um Gessert Dröge, was in so einer Stadt abgeht. Das muss ich nicht unbedingt wissen. Du hast Literaturwissenschaft studiert, bist bei Radio Frei engagiert, machst irgendwie dein Ding. Armin Kung hat Geschichte an der Uni studiert, will Journalist werden. Armin, findest du auch, dass lokale Themen spannend, interessant sein können? Ist das für dich auch der Antrieb, bei Local Times aufgebaut zu haben?
Also ich glaube, lokale oder Themen allgemein sind nie an sich spannend oder interessant oder uninteressant, sondern es ist immer das Format, wie man es macht. Und das ist halt der Versuch bei Local Times. Wir wollen quasi bestimmte Themen, die so eine gewisse Staubschicht haben, sozusagen ein bisschen abputzen und ein bisschen auffrischen und so sozusagen den Leuten wieder mal ihre eigene Stadt interessant machen.
Aber mit einer eigenen Recherche, also nicht, ihr schreibt, wir wollen keine dpa-Meldung oder Sachen aus der Zeitung aufarbeiten, obwohl das natürlich auch geht, dass man eine andere Sicht reinbringt, Leute zu Wort kommt, das ist ja immer auch die Frage.
Das machen wir, ja.
Aber ihr wollt auch vor allen Dingen selbst recherchieren, das ist unheimlich aufwendig, also das ist doch das, was eigentlich Profi-Journalisten, also die damit Geld verdienen, machen. Ihr macht es aber trotzdem und steckt da unheimlich viel Zeit rein, wahrscheinlich ein bisschen Geld.
Ein bisschen Geld, aber eigentlich ist es eher Freizeit. Also es ist wirklich Hobby. Wir machen das nebenbei und wir machen nur die Themen, die uns Spaß machen. Wir machen keine Vernunftssachen und von daher flutscht das. Also das macht einfach nur Spaß.
Die letzte Geschichte, die du gemacht hast, die mich sehr beeindruckt hat, da ging es um Salve TV. War wahrscheinlich auch irgendwie ein Selbstläufer, Salve TV. Da ging es erst um dieses Format Ramelow und Co. Dann hat sich der Herr Böhm, der Betreiber von Salve TV, der ein Thermenbesitzer ist, entschlossen, Russia Today, also diesen russischen Staatsfunk, zu übernehmen. Das hat Wellen geschlagen. Und da hast du angefangen zu recherchieren. Was hat dich daran gereizt? Du hast da irgendwie Stunden in den Nächte gesessen und recherchiert.
Also der Witz war nämlich, dass der Salve-TV-Artikel schon 3 Wochen bei mir in der Schublade lag und wir dann eigentlich zufällig mit der TA zusammen an einem Tag das gepostet haben. Ah. Und wir haben uns maßlos geärgert, dass wir das nicht 3 Wochen vorher sozusagen gepostet haben.
Es lag daran, dass wir die ganze Zeit auf eine Rückmeldung von der TLM noch gewartet haben, die uns ein bisschen was bestätigen sollte sozusagen, damit wir das wirklich dann auch offiziell nochmal bestätigt bekommen. Ja, und das hat einfach gedauert und deswegen war es dann irgendwie ärgerlich, den Artikel nicht schon früher posten zu können.
Aber mich interessiert halt das Thema Russland gerade, Russland-Ukraine und auch diese neuen rechtspopulistischen Bewegungen, die sich halt auch jetzt gerade mit Russland verbündet haben sozusagen inhaltlich, die interessieren mich halt stark und deswegen hatte ich das sofort auf dem Schirm gehabt als hier in Thüringen ein russischer und russisch finanzierter Sender über den Äther läuft. Das fand ich schon skurril, als es noch nicht sozusagen groß bekannt war. Mhm.
Dich hat daran interessiert, was den Betreiber von Salve TV da treibt, das zu übernehmen. Mhm. Und da musste man ja schon ein bisschen tiefer bohren. Was hatte ich denn? War das der eigentliche Punkt, wo du gesagt hast, ich will mal wissen, warum so ein Typ das übernimmt? Will der provozieren? Wo kommt der her? Was hat der für eine Geschichte?
Nee, eigentlich gar nicht. Das war genau andersrum. Ich habe einen Artikel über Salve TV allgemein gemacht. Und der hieß auch, was ist Salve TV? Weil ich habe mir diesen Sender angeguckt und konnte mir nicht erklären, was das für ein Sender ist. Also der war so widersprüchlich, so naiv, teilweise kommerziell, Schleichwerbung. Ich wurde einfach nicht schlau draus. Und der Artikel war auch so. Und dann kam die Reaktion auf den ersten Salve TV-Artikel. Und da hatte ein deutscher Journalist aus Brasilien, sozusagen, ja, der auch für den Tagesspiegel, Deutsche Welle, BBC schreibt, hatte uns sozusagen mit aufgenommen und wir wurden das erste Mal als Lügenpresse bezeichnet, worauf wir sehr stolz waren.
Ihr wurdet in einem Blog von einem Journalisten genau. als Lügenpresse bezeichnet, genau. weil ihr was gemacht habt?
Weil mein erster Artikel Salve TV quasi kritisch beleuchtet hat.
Kritisch beleuchtet hat, ja. dass Salve TV Russia Today übernommen hat.
Nee, da ging es noch um eher AfD-Politiker, Verschwörungstheorien, so CIA wird von Satanisten sozusagen kontrolliert. Dann ging es um eine russische Sekte, die bei Salve TV hofiert wird, massiv.
Was ist das für eine Sekte?
Das ist sozusagen, die entstanden aus den Tolstoyanern und das ist so eine Bewegung der Landkommunen sozusagen. Aber die propagieren so Familienlandsitze. Mhm. Und das ist so seit eine typisch russische Sache. Und ja, das ist sehr merkwürdig. Die wurden dort bei Salve TV mit über 30 Sendungen, die in Dauerschleife über den Äther laufen, sozusagen immer wieder gezeigt und immer wieder die Bücher vorgestellt. Und das war wie Werbung, ja. Und all sowas fand ich extrem merkwürdig bei dem Sender.
Dann hast du recherchiert und ein Ding rausgefunden, was kein anderer Journalist, das ist ja so ein Coup, eigentlich rausgefunden hat. Du hast einen alten Artikel aus dem Neuen Deutschland, und zwar von 82. Das heißt, da war das noch das Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Also das eigentlich das Propagandaorgan der Partei in der DDR. So. Genau. Ein Artikel von 1982 und da steht was zum Berufsverbot für einen DKP-Funktionär, Deutsche Kommunistische Partei. Der DKP-Kreis Vorsitzender von Freiburg, Klaus-Dieter Böhm, also dieser Thermenbetreiber, darf seinen Beruf als Lehrer nicht ausüben. Dieses Berufsurteil fällte das Verwaltungsgericht der Stadt unter Berufung auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes gegen den entlassenen Stuttgarter Postbeamten und so weiter. Wie kommst du an einen ND-Artikel von 1982? Da war ich verblüfft.
Google.
Nicht wirklich, nee.
Doch. Erstmal Google. Also ich habe halt massiv gegoogelt. Also die wenigsten Leute nutzen Google wirklich richtig. Und ich google dann so 3-4 Stunden lang. Und dann kam ich dann irgendwann auf einen ND-Artikel von der jetzigen ND, also vom jetzigen Neuen Deutschland. Und den wollte ich haben und musste ich aber bezahlen. Mhm. So, und dann habe ich halt ein bisschen rumrecherchiert und wusste halt, an irgendeiner Uni werden die ganzen Zeitungen archiviert. Und dann bin ich halt quasi mit meinem Wissenschaftsaccount, habe ich mich eingeloggt, bin in die Archive gegangen, habe es gefunden und benutzt, genau. Und damit hatte ich den sozusagen die Erklärung für eine bestimmte Biografie, die heute noch wirkt sozusagen bei Salve TV.
Das ist ja aus so einer bockigen Haltung habe ich das Gefühl, weil, und um die anderen auch zu ärgern, was ich erstmal lustig und sportlich finde, dass er sagt, ich will mal gucken, wie die alle reagieren. Ich übernehme das einfach und
ich finde die Person auch total spannend eigentlich. Also ich finde, Klaus-Dieter Böhm hätte das Zeug zu einer schönen Biografie, ja, weil der hat so viele Brüche in seinem Leben und auch so in historischen Kontexten wie die Wende oder die Wiedervereinigung eingebettet, ja, ist ja eigentlich eine spannende Persönlichkeit, aber naja.
Man könnte ja sagen, lass den doch machen, der soll doch da seinen Sender betreiben, Meinungsfreiheit ist alles okay, aber die Reflexe sind natürlich, wie ich finde, eigenartig, da wird sich also aus meiner Sicht unangemessen aufgeregt. Es ist so ein Ding, wie kann dieser Lokalsender das eigentlich machen? Ist diese Empörung aus deiner Sicht gerechtfertigt?
Also die Empörung jetzt von den Medien allgemein.
Also die mediale Reaktion, dass Salve TV zum Beispiel Russia Today übernimmt auch vielleicht auch krude Dinge ausstrahlt oder manchmal einfach nur peinlich ist oder was auch immer ist.
Also Russia Today allgemein in Europa, ein englischsprachiger Sender, der halt wie CNN sozusagen, das Äquivalent zu CNN, ist eigentlich ein normaler Sender gewesen. Dann hat Putin das sozusagen in seine Hand genommen und damit wurde das Format ja sehr einseitig. Und gerade das deutsche Format wurde extrem einseitig. Das
RT-Deutsch.
RT-Deutsch, genau.
Dazu gehört auch der fehlende Part.
Das ist nur der fehlende Part. Mhm. Das ist die einzige Sendung.
Ach, die einzige Sendung bei RT?
Genau, ja. Die einzige deutschsprachige Sendung von RT Deutsch ist der fehlende Part.
Mhm. Muss man, wer es noch nicht gesehen hat, also da ist eine junge, gut aussehende Moderatorin, die so fluffig MTV-mäßig politische Themen zelebriert.
MTV ist gut.
Ja, und aber natürlich also mit kruden Leuten zum Teil Interview macht und das schon, sozusagen in die verschwörungstheoretische und propagandistische Richtung geht. Könnte man das so einfach zusammenfassen oder wäre das ungerecht, das so zu...
Das ist eine Beleidigung an den Verstand. Also ich gucke mir jetzt ab und zu mal an und das ist quasi schwarzer Kanal in grün. Also die haben ein grünes Logo und jetzt in grün. Also wer das guckt und das wirklich gut findet, lässt entweder nur seine Meinung bestätigen und will halt keine kritische Berichterstattung sonst irgendwie hören oder glaubt das wirklich. Ja, aber das ist wirklich so plump und so leicht zu durchschauen, dass es einfach nur fragwürdig ist, warum so ein Sender mit russischem Geld bei uns in Thüringen über die Kabel gehen muss. Das ist ja die große Frage.
Das ist halt auch so ein Sender, der einfach Verschwörungstheorien eben auch bedient und gerade dieses Anti-Amerika-Bild, was in der Gesellschaft ja doch mittlerweile sehr verwurzelt ist bei einigen Kreisen, einfach auch ja, schamlos ausnutzt sozusagen und den Leuten sozusagen Input gibt, um dann wieder gegen Amerika und auch dann eben gegen die Bundesrepublik, ja, was ich will nicht sagen hetzen, aber irgendwie dagegen zu Felde zu ziehen und zu sagen, das, was alles gegen Russland gerade in den Medien läuft, das ist doch eigentlich, das ist die Lügenpresse, das ist die eigentliche Propaganda, die hier läuft.
Also es ist klar einseitig undifferenziert, wenn man sich dann mal im Netz anschaut, wer alles RT Deutsch guckt, das sind die Leute, die auch KenFM schauen.
Ja.
Das ist so, dass das Publikum, die ihre eigene Meinung bestätigt haben wollen, also dann genau. Auch faktenresistent sind oder wäre das zu hart formuliert?
Ja, faktenresistent ist man immer, wenn man eine Weltanschauung hat. So, man ordnet die Fakten. Es gibt ja keine objektiven Fakten, sondern man ordnet immer für sich ein, was seine eigene Meinung irgendwo bestätigt oder manchmal kritisch hinterfragt. Und das hat man ja gut gesehen bei Pegida, wurden alle Journalisten teilweise weggeprügelt. Und wenn RT Deutsch, wenn da so ein grünes Mikrofon plötzlich vor den Demonstranten auftauchte, scharte sich so eine Traube an enthusiastischen Mit-40ern, die unbedingt sagen wollten, wie schlimm das Merkel-Regime ist und wie wir doch von den USA kontrolliert werden. Ja, also
umso wichtiger, dass es unabhängigen Journalismus gibt. Dazu zählt ihr euch im Gespräch, im Montagsgespräch Armin Kung und Andreas Kehrer von Local Times. Und wer mal schauen will, der kann in diese Maschine eingeben Local Times und Erfurt. Und dann kommt man auf schöne Artikel von Local Times. Und über die reden wir auch nach einer Musik von, wir steigen mal ein mit Andreas, du hast die Musik mitgebracht, von Blumio oder womit wollen wir anfangen?
Blumio?
CSD.
CSD, okay. Genau, die Welt ist schwul von Blumio.
Kritischer Lokaljournalismus kann Spaß machen und Webjournalismus ist nicht so einfach, wenn er kein Geld bringt, aber manchmal ist ja die Leidenschaft stärker als der Drang, Geld zu verdienen und Armin Kung und Andreas Kehrer von Local Times Erfurt sind im Montagsgespräch und ihr macht die Artikel und die Sachen, die euch Spaß machen, also ihr habt nicht den Anspruch, alles abzudecken, das kann die Tageszeitung, selbst die schafft das nicht immer. Ein Thema, was ihr letztens hattet, war Homosexualität, das sittliche Neutrum. Wir haben ja gerade ein Stück von Blumio gehört. Und da habt ihr tatsächlich mit dem Erfurter Bischof Ulrich Nehmeyer ein Interview gemacht. Das ist ja erstmal mutig, Andreas, oder? Dass du sagen, ich mache mal mit dem katholischen Pfarrer zu Homosexualität ein Interview, muss man erstmal bringen, oder?
Ich war allem einfach mal interessiert, also wie mittlerweile die katholische Kirche zu dem Thema steht und Position bezieht. Und also schlussendlich hat er ja dann doch das abgerissen, was ich schon erwartet habe. So. Aber es ist einfach spannend, auch mal so Gegenpole dann einfach mal so gegenüberzustellen. Wir haben letztes Jahr ja auch über den CSD berichtet gehabt, hatten dazu ein Interview mit Jenny Renner, die das Ganze auch organisiert hier in Mittelthüringen und die auch von der Linken kommt und eine ganz andere Position halt da hat. Und da war es dieses Jahr mal spannend, auch wirklich mal zu sehen, okay, was sagt die katholische Kirche mittlerweile dazu? Gerade weil ja auch dieses Thema nochmal durch die Medien ging, durch Irland und jetzt ja nochmal durch die USA. Und das versuchen wir halt auch teilweise, also so große Themen auf den lokalen Bezug runterzubrechen und dann mal zu schauen, okay, was kann man in Erfurt zu dem Thema rausfinden.
Was ich bei dir beobachte, ist, dass du dich nicht scheust, auch mit Leuten zu sprechen, die vielleicht nicht unbedingt deine Meinung haben, die auch mal eine konträre Position vertreten, auch mit konservativen Politikern zu sprechen und deren Meinung zu hören und sich nicht die eigene Meinung bestätigen zu lassen in Interviews. Da ist ja oftmals so ein Reflex bei Alternativen, bei freien Radios oder bei linken Medien, wo man sagt, man spricht mit den Leuten, die einem sympathisch sind. Du sagst, nee, ich rede auch mit Leuten, die eine andere Position haben. Das macht dir Spaß?
Ja, also ich finde es halt vor allem spannend halt wirklich, weil man halt wirklich eigentlich mit diesem Vorurteil irgendwie dann in dieses Gespräch schon reingeht, muss man wirklich so sagen. Aber so auf einer persönlichen Ebene ist es generell so, dass ich immer feststelle, okay, das sind auch erstmal nur Menschen, so, die sind auch ganz in Ordnung, die haben aber nur manchmal komische Ansichten in meinen Augen vielleicht so. Und dann ist halt spannend, aus meiner Sicht natürlich dann diese Ansichten mal zu hinterfragen und dann vielleicht auch mal eine kritische Nachfrage zu stellen, um wirklich herauszufinden, okay, wie intensiv setzen die sich damit auseinander mit ihrer Position und wie antworten die dann halt?
Ja, du siehst es eigentlich eher sportlich und sagst, ich rede mal mit denen, gehe zu Marion Walzmann und schreibe mit ihr über Graffiti und das hat man ja bei den Lokalwahlen gemerkt, dass du da ganz nicht unbedingt vorurteilsfrei, aber du bist auch mal rein, hast allen die gleiche Chance gegeben und bist da dahin gegangen, auch wo es weh tut.
Genau, das auf jeden Fall. Also, weil ich halt einfach denke, dass es zum Journalismus auch dazugehört, dass man wirklich ein breites Spektrum abbildet, weil ich weiß nicht, also so, ich will nicht nur für eine bestimmte Leserschicht schreiben. Also, ich finde schon, dass jeder Leser irgendwie das Recht hat, was zu finden irgendwie und zu einem Thema informiert zu werden. Und es ist eben auch wichtig, wenn man ein Thema, sich mit einem Thema auseinandersetzt und es kritisch hinterfragen möchte, dann muss man zwangsläufig auch die Gegenposition, dann muss man die auch bearbeiten, dann muss man die auch zulassen. Und ich meine, man kann ja trotzdem als Journalist, wenn man einen Artikel dann dazu schreibt, kann man ja trotzdem über die Zitate bringen sozusagen die Gegenmeinung rein und über die Art und Weise, wie du deinen Artikel schreibst, kannst du ja trotzdem noch versuchen, die einzuordnen und ins rechte Licht zu rücken.
Armin, du willst Journalist werden, du hast jetzt ein Geschichtsstudium abgeschlossen, vielleicht machst du noch irgendwie einen Doktor dran, aber Journalist, das ist so dein Ding, was dir Spaß macht. Nun gibt es ja den objektiven Journalismus nicht, zumindest behaupte ich das jetzt mal, es ist ja immer irgendwie aus einer Haltung und immer mehr erwarten ja Leute, dass Journalisten Dinge einordnen, auch Positionen beziehen und das begründen, natürlich immer die Quellen nennen und sagen, bildet euch eure eigene Meinung, aber ich habe die Position aus dem und dem Grund. Hat sich dann der Grundansatz von Journalismus geändert oder war es eigentlich schon immer so?
Eigentlich war es schon immer so, aber durch dieses minütliche Nachrichtensenden, was jetzt zurzeit online sozusagen abgeht, auf Spiegel Online, wo teilweise nur Pressemitteilungen abgedruckt werden, sage ich jetzt mal, oder DPA-Meldungen, hat sich natürlich auch das Konsumverhalten der Leute geändert. Und die lesen dann einen neutralen Fakt über irgendeinen außenpolitischen Konflikt oder über irgendeine Bundestagsveranstaltung und dann schlagen sie plötzlich mal eine Wochenzeitung auf. Und wenn man da nämlich mal die Artikel liest, dann sieht man, da kommt immer der Autor durch. Da kommt immer der Journalist durch, der seine Meinung, seine Sichtweise, das für sich einordnet und sozusagen dem Leser zur Verfügung stellt. Und das ist ja eigentlich Journalismus.
Das ist Journalismus.
Das ist Journalismus. Und da ist aber immer dieser subjektive, in Anführungsstrichen, also ich meine das jetzt ironisch, Lügenpresse-Faktor mit drin. Das ist guter Journalismus quasi, wenn man sozusagen den Autor auch wirklich noch spürt.
Interessant, wenn es aber dann belehrend wird oder wenn man sagt, okay, ich will den anderen meine Meinung aufdrücken, wird es schon wieder schwierig, aber eine Position zu haben, ist richtig.
Ist richtig, genau.
Aber die Quellen nennen und in Interessenlagen, genau. Da wird es dann, kann man da von Handwerk sprechen oder von Ethos?
Ethos, Pathos, ein bisschen Pathos ist auch nicht schlecht beim Journalismus, damit die Leute es auch lesen. Aber ich finde, es ist auch irrsinnig zu sagen, die drücken mir ihre Meinung auf. Ich meine, dann liest es nicht. So. Dann. Also ich weiß, wenn ich die Junge Welt lese heutzutage, wie ich die einzuordnen habe, wenn ich die Zeit oder die Süddeutsche lese, weiß ich, wie ich die einzuordnen habe oder wenn ich die FAZ lese. Die kann ich ungefähr grob politisch einordnen.
Wobei es da gerade in der FAZ auch große Unterschiede gibt.
Ob man Schwarz und Gold sagt man immer. So.
Also ob man den Feuilleton liest oder den Wirtschaftsteil.
Ne? Aber die sind immer einordbar, zumindest politisch, gesellschaftspolitisch. Und durch diese Spiegel-Online-Sache, dieses ja, dieses Schnellfeuergewehr an Nachrichten, ist da so ein, ja, das ist irgendwie verloren gegangen. Plötzlich im Netz stehen Nachrichten so als neutral da und müssen objektiv sein, und das ist eine Fehlentwicklung. Das hat nichts mehr mit Journalismus zu tun.
Mhm. Also das heißt, man könnte sagen, es gibt die News und so eine Art Fakten, obwohl die Agenturen, die scheinbar unabhängig sind, oder nicht unabhängig sind sie vielleicht, aber neutral, machen ja im Grunde damit auch Politik. Aber sozusagen Agenturmeldung ist das eine. Das sind Neuigkeiten. Aber der einordnende Journalismus ist eigentlich das Interessante, das Spannende, was es, was es braucht.
Genau, man braucht die Perspektive von der Person, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigt hat. Und die auch wirklich transparent und ehrlich damit umgeht und auch Gegenpositionen zulässt, aber trotzdem ja was rüberbringt von sich. Das finde ich ist Journalismus.
Das stellen wir auch immer wieder fest, dass eben unsere Artikel dann von ganz unterschiedlichen Seiten gelesen werden. Also das stellt man in den Kommentaren bei Facebook, aber auch auf unserer Seite fest, dass es dann Leute gibt, wenn wir über Endgame zum Beispiel geschrieben haben, über diese Hooligan-Demo hier, dann waren da natürlich auch rechte Leser dabei, die dann ihre Meinung dazu absondern wollten, genauso wie die Linken. Und ich glaube, wenn so ein Artikel ja so einen gesellschaftlichen Diskurs dann auch zwischen zwei Lagern vielleicht auch entflammt, das finde ich eigentlich am spannendsten. Und das passiert eigentlich nur, wenn der Journalist auch ehrlich mit seiner Meinung irgendwie diesen Artikel schreibt.
Mhm. Wobei ich bei den Kommentaren immer das Gefühl habe, dass es da um Beleidigung geht, dass es da so um heftige Positionen geht und rumgetrollt wird, ist nicht immer eine differenzierte Auseinandersetzung, gerade bei den Kommentaren, Armin, oder? Wie kriegt ihr das in den Griff? Also wenn ihr da die Reaktion auf Local Times habt?
Ja, also wir hatten auch schon einige heftige Reaktionen, gerade auf AfD-Artikel. Dann kommt da mal so eine Welle, die über einen fließt, und die geht dann aber auch wieder weg. Aber wenn die Kommentare nicht beleidigend sind oder rassistisch oder schwulenfeindlich oder irgendwie diskriminierend, dann lassen wir sie meistens zu und haken das eigentlich für uns ab und sehen aber zumindest, wer es liest. Das ist auch das Gute. So, aber ich wollte auch nochmal sagen, wir reden auch nicht mit jedem. Also das ging damals, so, glaube ich, zur Landtagswahl. Da hat die TA nämlich den NPD-Abgeordneten so ganz normal neben die anderen gestellt, wo wir auch drüber diskutiert hatten. Aber dann zu dem Punkt gekommen sind, nee, also da gibt es eine gewisse Grenze. Man kann auch Leute legitimieren durch Interviews sozusagen. Also da geht man zu denen hin und gibt denen eine Öffentlichkeit, man gibt denen eine Bühne. Da muss man auch ein Stück weit Verantwortung haben, wenn man so extreme Leute sozusagen.
AfD, wenn wir auf aktuelle Sachen kommen, hat die AfD sich jetzt nun zurecht gerüttelt und ist in die Ecke gerutscht, wo sie eigentlich hingehört, von ihrer Wählerschaft her, denn eine Partei rechts von der CSU gab es ja bisher in Deutschland nicht. Die gibt es jetzt oder wird die sich auflösen, Armin, was glaubst du?
Die gibt es jetzt. Also der Tagesspiegel hat das schön geschrieben, die AfD ist jetzt eine NPD für Leute mit Hochschulabschluss. Also das hat sich
jetzt...
Hat der Tagesspiegel geschrieben, ja. Das war jetzt eine natürliche Entwicklung. Wir hatten ja auch einen wunderbaren Vortrag im Café Hilgenfeld an der Uni Erfurt gehabt. Und ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, aber der Politologe hat das wunderbar erklärt gehabt. Also der Herr Lucke ist ein National-Neoliberaler, also eigentlich eher so ein FDP-Typ. Und wollte aber so ein bisschen immer so mit kleinen Brocken, wie bei Hänsel und Gretel, so die Leute locken aus dem rechten Lager, um die Stimmen zu kriegen. Und die haben den aber dann überrannt. Und jetzt steht der Typ da plötzlich auf dem Essener Parteitag und wurde beleidigt, abgewählt.
Fast körperlich angegangen.
Also der hat einfach die Geister, die er rief, hat er nicht unter Kontrolle.
Hätten sie sich klar abgegrenzt, wäre das vielleicht nicht dazu gekommen. Und jetzt hat Frau Petri übernommen und damit dann die im Grunde der rechtskonservative, nationalkonservative, das rechte Lager.
Und der Osten hat gewonnen, eindeutig.
Wie immer. Ja. Ja bei Gauck, Merkel, wir übernehmen ja alles.
Also, ja, wirklich, die Ostdeutschen sind schlimm.
Ganz schlimm.
So auch wie 89, diese Wirtschaftsflüchtlinge aus dem Osten in den Westen, ganz schlimm.
Die haben ja das Geld aus dem Westen bekommen und so.
Ja,
und
das Obst weggegessen im Westen. Das war
Naja. Aber die Ostdeutsche sind immer noch besser als Griechen. Obwohl ich gelernt habe, dass ja die für Westdeutsche manchmal die Türken besser sind als die Ostdeutschen.
Ja, für manche, ja.
Also da gibt es ja schon...
Es gibt ein wunderbares Buch von dem Historiker Götz Ali, da schreibt er über seine 68er-Zeit und beschreibt, wie westdeutsche Altlinke ein massives Problem mit der Wiedervereinigung hatten und den Ostdeutschen. Weil die so das gemütliche West-Berlin, wo man so Haufen Wohlfahrt vom Staat bekommt, billige Wohnungen, man musste nicht zur Bundeswehr. Und West-Berlin war so eine kleine Oase im Kalten Krieg. Und dann kommen die blöden Ostdeutschen.
Und man konnte schön sagen, guck mal, in der DDR, da läuft da alles besser. Die haben doch, da kostet das Brötchen 5 Pfennig und die Mieten sind ganz billig. Und guck dich das nochmal an, wie toll das läuft.
Naja, nee, es waren eher so Grünlinke, meine ich.
Ah, okay, ach, die.
Die sind quasi, die waren 68 radikal und haben sich dann so Ende der 80er so richtig schön, so sich gemütlich gemacht und ist schon gemäßigter geworden. Und dann kommt sozusagen, der Ali hat das so beschrieben, so Leute, die so ganz plump auch mit marxistischem Slang reden und von Klassen wieder reden, ja, und von Mehrwert. Und das fanden die ganz doof, die westdeutschen Linken. Das hat man auch gesehen, mit so Oskar Lafontaine zum Beispiel war ja damals auch ein Linker in der SPD und er war gegen die Wiedervereinigung. Er hat sich mit der Banane vor die Kamera gestellt und hat sich sozusagen über den Osten lustig gemacht.
Was?
Ja.
Der Oskar?
Ja. Der hat gesagt, hier, die wollen doch nur Bananen.
Hm. Und jetzt, so. jetzt ist in der Linkspartei.
Ja. Auch so ein merkwürdige Figur.
Ja, und mit dem Rechts und Links ist sowieso eine schwierige Sache, oder?
Na, das alte Links ist das neue Rechts, könnte man sagen.
Ui.
Also es gibt auf jeden Fall ja Tendenzen in die Richtung.
Es gibt bei der radikalen Linken Tendenzen, wo man sagen kann...
Nee, ich würde sagen, die radikale Linke, die hat so einen Diskussionsprozess gehabt Ende der 90er. Aber sozusagen die richtigen 68er Altimperialisten, die sozusagen mit der immer noch der Schablone des Kalten Krieges sozusagen die heutigen Konflikte versuchen zu untersuchen, die sind anknüpfungsfähig an rechtes Gedankengut. Und das sieht man halt so wunderbar an Russland und Dresden, sage ich jetzt mal, Moskau und Dresden.
Mhm.
Also da sieht man sozusagen eine rechtskonservative Regierung in Moskau, die sozusagen die alten Russland-Affinität, die alte Sowjet-Affinität der Ostdeutschen nutzt, um sozusagen die immer noch an sich zu binden.
Und wie kann man das erkennen, wenn jemand ideologisch ist? Also du hast irgendwie gesagt, wenn man eine Ideologie verfolgt, dann ist man gegenüber bestimmten Fakten resistent. Mhm. Wie kann ich einen Selbstcheck machen, ob ich ideologisch denke?
Wenn du was liest, was dich über deine Meinung lustig macht und du drüber lachen kannst, dann bist du nicht ideologisch. Wenn du aber eingeschnappt bist...
Wenn ich eingeschnappt, empört bin und, genau. Und sage, oh, so ein... Und dann ja, rumtrolle, also auch genau. Im Netz, dann bin ich nicht ideologisch. Das heißt, genau. Wenn ich meine eigene Meinung auch in Frage stellen kann, genau. Mein Weltbild in Frage stellen
mit
kann...
Humor sagt, zum Beispiel.
Humor, das war nochmal die Sache, wo man auch über sich lachen kann, ne?
Auch über sich, genau.
Ja, also nicht so nur
ein bisschen selbstironisch.
Das ist ein Konzept, muss man auch nochmal erklären. also das heißt, wenn ich das schaffe, zu verstehen, dass meine Wahrnehmung ja auch nur ein Eindruck von bestimmten Dingen ist und ich mir das irgendwie zurechtgebastelt habe und das auch nicht komplett stimmig ist, weil es ja auch nur eine gefilterte Wahrnehmung ist und ich das selbst in Frage stellen kann und sich andere darüber lustig machen kann, dann bin ich nicht unbedingt ideologisch.
Genau.
Das heißt, es ist schlimm, auf die Propaganda des Feindes reinzufallen, noch schlimmer ist es, auf die eigene Propaganda reinzufallen.
Ganz genau.
Das ist,
auf jeden Fall. Ich fand es immer lustig. Also früher war ich da auch empfindlicher so in meiner Pubertät, wenn es so gegen Ostdeutsche ging. Da war ich so meine ostdeutsche Identität irgendwie beleidigt gesehen. Aber irgendwann, vor ein paar Jahren, habe ich dann Bülent Ceylan geguckt, diesen türkischen Comedian. Und der geht ja massiv auf die Ostdeutschen los. Aber der macht ja dieses Ethnic Comedy, also sozusagen sich über Minderheitengruppen lustig zu machen. Und der geht ja über Russen, über Türken, über Kurden und über Ostdeutsche, macht der sich halt lustig. Und total plump, ja, also die heißen alle Mandy und Ronny und
rollen alle Bananen. Yeah.
Ronny, yeah. Ja, genau. Und das fand ich dann lustig. Und da habe ich gemerkt, ich bin drüber weg. Ich kann drüber lachen. Ich kann über meine ostdeutsche Herkunft lachen.
Ich dachte, es wird eine politische Sendung, aber es ist eine psychotherapeutische Sendung.
Finde super, super Vision.
Dann lasst uns mal meditieren. Ich muss mal wieder meinen Mittelpunkt finden und zu mir. Welche Musik würde jetzt passen zu dem...
Dann passt Solitary Man.
Solitary Man.
I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
Zu Gast im Montagsgespräch Armin Kung und Andreas Kehrer von Local Times Erfurt, ein politischer Blog, ein Medium, was natürlich auch ein bisschen an Radio Frei anschließt oder eine Ergänzung ist oder Radio Frei ist eine Ergänzung von Local Times, wie auch immer. Es befruchtet sich zumindest gegenseitig, weil Andreas Kehrer auch Redakteur bei Radio Frei ist. Armin möchte Journalist werden, ich finde, er ist es schon. Die Frage ist, ab wann ist man Journalist? Das ist so eine, muss man das studiert haben oder was, ab wann kann man sagen, ich fühle mich als Journalist, Armin. Könntest du das definieren?
Also meine Freundin hatte gestern so eine Grafik vom Arbeitsamt rausgeholt, was sie mit 18 vom Arbeitsamt bekommen hat. Und da sind so verschiedene Wege zum Journalisten aufgezeichnet. Und entweder ist die Reihenfolge Volontariat, Studium, Journalist oder Studium, Volontariat, Journalist. Oder dann ist noch ein Fall, so nach dem Motto irgendwas, Quereinstieg, Journalist. Also eigentlich, glaube ich, kann jeder Journalist werden.
Ist auch kein geschützter Begriff.
Also nein, ist kein geschützter Begriff, nein. Und jeder kann Journalist werden, der was zu sagen hat und das einigermaßen gut rüberbringt. Denke ich schon, ja.
Aber andererseits gibt es natürlich trotzdem ein paar Grundlagen, also ein paar journalistische Grundlagen, die man jetzt beherrschen sollte, oder Andreas? Mhm.
Nee, es ist einfach nur eine Arbeitsweise, denke ich. Also wie man sich auch mit Themen auseinandersetzt, wie man die recherchiert und wie man die dann hintergründig auch für den Leser dann wieder aufarbeitet. Also ich meine, als Journalist machst du ja nichts anderes, als Informationen zu sammeln, zu filtern und dann nochmal zu reproduzieren.
Aber ohne Studium würde ich sagen, wäre es nicht gegangen. Also man schreibt ja jedes Semester mindestens 2 Hausarbeiten und dieses Schreiben gewöhnt zu sein, dass man nicht mehr so eine Sperre hat, das dauert lange. Also dauert bis jetzt an.
Ist ja auch eine Entwicklung. Kommen wir mal zu den Themen, die ihr bei Local Times beackert. Ich habe mich sehr gefreut, als ich den Artikel über die Kondome gelesen habe, weil das ist, was ich immer im Hintergrund hatte. Ich wusste, also Mondos, das ist irgendwie, das sind die 50er, wie hießen die?
Ja,
ich komme jetzt nicht drauf, aber während wir reden, komme ich drauf. Gummifufzscher.
Gummifufzscher,
genau. Genau, das waren zu DDR-Zeiten, waren das die Gummifufzscher. Und zwar, weil, also Mondos waren die DDR-Kondome und die hießen Gummifufzscher, weil die 50 Pfennig gekostet haben. Gab es auch schon Automaten, Kondomautomaten.
Genau, aber nur in den Klos.
Und vor den Klos war sehr fortschrittlich, also schön, so russische Automaten, großartig. Hätte ich jetzt gerne noch einen, als Vintage, genau. Also die DDR-Kondom und dass die aus Erfurt kommen, das wusste ich nicht und nach der Geschichte konnte ich das alles nachvollziehen. Eine schöne Geschichte. Danke für diese Recherchearbeit. Was hat dich getrieben, was hat euch getrieben, einen Artikel über Safer Sex seit 1929 zu machen?
Na, eigentlich suchen wir nur Themen, die irgendwie jünger, frischer,
interessant sind. Wir wollten auch einfach mal wieder eine Verlosung machen.
Ach, und wir wollten mal das Wort Sex in dem Titel benutzen.
Das ist doch die Wahrheit. Also Andreas ist irgendwie näher dran an der Wahrheit als du. Es geht um Verlosung und um Sex. Ja. Und du versuchst jetzt irgendwie ideologisch zu verbrämen. Es geht um Wirtschaftsgeschichte und Stadthistorie und so.
Erfurt hat auch Bedeutung.
Ja, Erfurt hat auch Bedeutung. Also tatsächlich für mich auch neue Erkenntnisse. Ich dachte, na gut, die werden immer noch hergestellt hier, aber nee, sie werden hier nur geprüft und verpackt.
Und versiegelt.
Und versiegelt.
Einzeln, also das ist wichtig. Da wird jedes Kondom einzeln geprüft. Das ist unglaublich.
Also die werden irgendwo hergestellt?
Die werden in Asien hergestellt.
Dann werden die herverschippert?
Dann werden die herverschippert, kommen in unsere Hightech-Fabrik hier in Erfurt, die fast alles automatisch macht. Und dann gehen die Dinger einzeln durch einen Automaten und kommen da raus und werden dann versiegelt. Und dann gibt es einen Stempel vom zuständigen Gesundheitsdezernat und dann ist okay.
Interessant, das ist ja ein bisschen DDR-Geschichte und auch ein bisschen Erfurt-Geschichte vom VEB Plastina, also dass ihr mit diesem Diplom-Chemiker, mit wem habt ihr da gesprochen? Ich habe es schon wieder vergessen.
Manfred Fertsch. Schöne Grüße.
Und der ist seit
1982 oder 81 bei Plastina. War großartig, also dass er wirklich auch schon so lange dort gearbeitet hat, war einfach großartig, weil er hat wirklich diese ganze Geschichte mitgemacht. Man konnte das so mit seiner Biografie so ein bisschen verknüpfen. Und ich hätte mich eigentlich gerne länger gefasst in dem Artikel, aber es muss dann immer knackig bleiben mit so vielen Informationen.
Vielleicht können wir den mal ins Radio einladen, da kann man dann noch mehr reden.
Der ist cool, also der hat was zu erzählen. Da kann man auch mal gepflegt so eine halbe Stunde über Erektionsprobleme reden und die Wanddicke von Kondomen und den weiblichen Orgasmus.
Genau, das fand ich eigentlich am lustigsten, als er dann erzählt hat, dass das Kondom dann auch eingeführt wurde, damit die ostdeutsche Frau eher zum Höhepunkt kommt.
Also sowas hat, also da redet er ganz ironiefrei drüber und erzählt völlig das und ist trocken. Da und ist er eigentlich Chemiker?
Der ist Diplom-Chemiker, genau. Und der wollte scheinbar relativ früh in die Kautschuk-Richtung. Und dem ist dann, zu DDR-Zeiten war es dann relativ nah, wenn du irgendwo hier studiert hast, kriegst du dann natürlich auch einen Job hier. Und dann ist er ins Labor gekommen bei VEB Plastina, was damals Teil der Gummiwerke war, Thüringen. Genau, und hat dann sozusagen ein bisschen Karriere gemacht zu DDR-Zeiten. Aber das Interessante war ja eigentlich, was ganz erstaunlich war für ein DDR-Kombinat, die hatten unglaubliche Innovationen in der Tasche. die diese jungen, engagierten Chemiker sozusagen für sich im Labor entwickelt haben.
Also Kondominnovation.
Kondominnovation, also Aromen, Farbe, Dermatologie.
Ja, Noppen und alles Mögliche, was bei Kondomen an Vielfalt, was es jetzt gibt, aber was es zu DDR-Zeiten eben eigentlich nicht gab.
Was es im Westen nicht gab.
Ach so, im Westen gab es das nicht.
Das gab es im Westen nicht. Und das ist ja auch der Grund für den Erfolg von sozusagen so einem ehemaligen ostdeutschen Kombinat, was sich dann sozusagen nach der Wiedervereinigung relativ schnell erfolgreich auf dem Markt etabliert hat.
Ach so.
Im Westen wurde schon in Asien produziert. Die hatten nicht viel Farben, nicht viel Aromen. Dermatologie war noch keine Frage. Hautverträglichkeit. Das gab es hier nur bei Plastina. Und dann kam halt ein netter westdeutscher Luftballonhersteller.
Da musste ich auch ehrlich gesagt lachen. Da dachte ich jetzt, hat er jetzt was Ironisches reingepasst?
Nee, hat er nicht. Wirklich so, ja. Und er hat das so ganz trocken so erzählt, der Herr Förtsch. Ja, dann kam halt so Luftballonhersteller. Und ich dachte, kommt jetzt so Luftballonkondom, da so die Verwandtschaft. Und er sagt so, na, der Rohstoff ist derselbe.
Aber ansonsten hatten die keine Ahnung und für die war das auch komisch.
Also
das,
ja, da saßen anscheinend bei Ebbertz, so heißt die westdeutsche Luftballonfirma, saßen halt so ältere Damen und Herren im Vertrieb, die halt vorher rote Kondome verkauft haben und jetzt sollten sie rote Luftballons verkauft haben. Und jetzt sollten sie rote Kondome aus dem Osten verkaufen. Und damit hatten die scheinbar auch ein kleines Problem.
Hat auch nicht funktioniert.
Es hat funktioniert, weil sie sozusagen die Innovationen aus DDR-Zeiten in der Tasche hatten und sozusagen dann ausspielen konnten. Aber Ebbertz an sich, was ja auch eine GmbH war, glaube ich, also ein Typ, der hat dann das Interesse verloren.
Und dann danach kam Kondomi,
genau.
Die sind dann aber auch insolvent gegangen.
Ja, das ist schade, weil eigentlich ist das eine super Wiedervereinigungsstory. So Kondomi und Plastina oder Mondos hier aus Erfurt. Weil da hast du dieses westdeutsche junge Team mit Marketing. Und dann hast du dieses ostdeutsche industrielle Know-how auf der anderen Seite. Und die haben dann zusammengefunden. Und
die Superingenieure, die Ost-Superingenieure.
Genau. Und haben dann zusammen ein erfolgreiches Produkt hergestellt. Also es war, eigentlich fand ich das toll.
Und warum sind die pleite gegangen?
Weil einfach damals der Hype um den Börsengang war.
Ah.
Manfred Krug hat seine Nase in jede Kamera gehalten und die T-Aktie beworben. Und Konsumi hat dasselbe gemacht. Da sind dann riesige Kondome in Frankfurt durch die Börse gelatscht.
Was? Nicht?
Ja, kann man sich auf YouTube noch angucken. Und so hat man dann den Aktiengang von Kondomi beworben, hat eine Menge Geld eingespielt und hat die dann also massiv investiert und fehlinvestiert einfach.
Ah.
Der Förtsch meinte, die haben die Produktion ums Dreifache vergrößert und nicht mehr auf die Nachfrage geguckt. Ganz simpel eigentlich.
Also hätten sie, wenn sie bei ihren Leisten und bei ihren geblieben wären,
genau.
Klein, fein und nicht so heftig expandiert, dann würde es Kondomi möglicherweise noch geben.
Richtig, das ist halt schade.
Nun hat es eine südamerikanische Kette gekauft?
Nee, ist eine deutsche.
Aha.
Das ist eine deutsche CPR. Ah, die ist Marktführer in Mexiko.
Ach so.
Ja, 70% kaufen, also 70% Marktanteil. Muss man sich mal überlegen. 70%, also das hat Apple in seinen besten Zeiten nicht geschafft.
Apple war das mit dem...
Mit dem Telefon.
Ach, das ja. Okay, aber es gibt diese Fabrik noch, aber wird eben nur geprüft und verpackt. Interessant.
Genau.
Das war sicher eine lustige, eine angenehme...
Super spannend. Also dafür machen wir Local Times für so eine Erfahrung.
Das ist ein Thema. Wir hören eine Musik, die von Django kommt. Oder Andreas, was würdest du sagen, was wir jetzt an Musik hören?
Mach doch mal Alligator, du willst. Nee, willst du. So rum.
Komm, wir gehen.
Zu Gast im Studio Armin Kung und Andreas Kehrer von Local Times Erfurt. Wer da schon mal einen Blick drauf werfen möchte, kann das gern tun. Auf Radio Frei habe ich die Seite verlinkt. Und wir reden in einer letzten Runde noch über die Themen, die da kommen werden. Und Recherche kann dann ja immer an Orte führen, wo man sonst nicht hinkommt. Zum Beispiel in eine Kondomfabrik oder eben ins Ausland an schöne Orte. Und ihr wart in Colorado und habt dort recherchiert über Cannabis. Das ist ja das Schöne oder das Erschreckende. Oder also es ist eben jedenfalls so, dass tatsächlich Bundesstaaten in Amerika und es werden immer mehr gibt, wo man legal, wenn man so ein bisschen Probleme hat, also sich gesundheitlich nicht so fühlt, dann kann man sich da schön Cannabis verschreiben lassen. Da habt ihr recherchiert mit den Jusos gemeinsam, habt dort ein Gespräch geführt, Armin. Das war dann lustig oder erschreckend? Oder,
ja, also wir brauchten natürlich einen legalen Rahmen, wo wir auch mal Marihuana zu uns nehmen können. Und da es leider in Deutschland nicht so legal ist, haben wir uns entschlossen, halt den Bus zu nehmen und nach Colorado zu fahren. Und haben uns dort sozusagen extra für dieses Interview mit den beiden Jusos, Kevin Groß und...
Genau, aber das Ganze, Justin Witschek heißt er.
genau, mit den beiden haben wir uns da getroffen, haben uns dort einen Coffeeshop gesetzt und mal über die deutsche Cannabis-Legalisierung geredet. Und das erscheint demnächst auf Local Times Erfurt.
Das heißt, das Interview, ich hoffe nicht mit Bildern oder...
Doch, auch mit Bildern.
Na klar, wir waren in Denver halt gewesen, Denver, Colorado, haben uns da ein paar Coffeeshops angeschaut und haben dann bekifft ein Interview mal gemacht. Das war sozusagen...
Weiß ich gar nicht, was es da zu lachen gibt. Das sind ja Selbstversuche, wo ich denke, Mensch...
Laborsituation.
Das ist schon heftig. Na ja, gut, man muss wahrscheinlich auch für den Journalismus Opfer bringen.
Opfer, genau.
Spaß hat sich ja nicht gemacht, gell? Also nach Amerika.
Nee, es war hart. Also gerade da irgendwie über den Atlantik zu kommen mit wenig Geld und war schwierig, ja. Mhm. Und auch, ja, der Entzug war hart danach, also.
Aber Cannabis macht doch nicht süchtig.
Doch.
Das ist furchtbare Droge. Einstiegsdroge,
genau.
Mhm. Die Emotionen, also aber die Diskussion um Cannabis, um Drogen ist immer irgendwie emotional und da wird es sehr schnell dann, wie ich finde, auch der Unterschied gemacht zwischen harten und weichen Drogen und eben den legalen und nicht legalen Drogen und werden so komische Grenzen gezogen. Dabei habe ich den Eindruck, dass die Grenzen ja oftmals fließend sind, dass Drogen zum Leben gehören, zu unserem Leben und auch auch Sucht, auch nicht stoffliche Süchte. Wäre das ein Ansatz zu sagen, müssen erstmal davon ausgehen, dass wir alle irgendwie mit Süchten zu tun haben?
Armin? Ich denk schon, oder?
Ja klar, man hat ständig mit Süchten zu tun. Also der Kaffee früh ist eine Sucht. Die Zigarette ist eine Sucht. Also es sind alles Süchte. Ich glaube, das Problem ist nicht wirklich biologisch oder chemisch sozusagen zu verorten, sondern es ist halt ein kulturelles Problem. Mhm. So, da ist doch der Knackpunkt. Und da kann halt auch die CDU sich immer wieder darauf berufen, dass Alkohol eine lange Geschichte hat in Deutschland. Cannabis wurde Anfang des 20. Jahrhunderts verboten, aus komischen Gründen. Und deswegen wird das auch so bleiben. Wir brauchen nicht noch eine Droge mehr. Das ist so das stärkste Argument der Konservativen.
Und dann kommen natürlich die Crystal-Meth-Argumente, die, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, natürlich sehen kann, dass das die Leute wirklich kaputt macht. Aber die Ursache ist nicht die Droge, sondern der Grund, warum Leute Drogen nehmen. Kann man das so einfach auf den Punkt bringen oder ist es auch doch nicht wiederum nicht so einfach?
Der Punkt ist, alles, was illegal ist, kann man sich beschaffen. Also wenn es staatlich reguliert wäre es halt wirklich reglementiert sozusagen. Deswegen gibt es auch viele Leute, die sagen, alle Drogen müssten eigentlich legalisiert werden, was erstmal heftig klingt. Aber eigentlich heißt das nichts anderes, als unter staatliche Kontrolle das zu stellen. Genauso wie man es in Frankfurt am Main am Bahnhof gemacht hat mit dem Methadon-Programm. Dass man versucht hat, die ganzen Junkies irgendwie ja, einzuordnen und denen irgendwie eine Struktur zu geben. Und das passiert halt nicht durch Weggucken, sondern halt durch aktive Unterstützung durch den Staat. Das ist leider so.
Das wird Thema sein in dem Kiffergespräch in Colorado. Ab wann wird es denn online sein? Wann kann man sich das anschauen oder anhören?
Ich denke, Dienstag oder Mittwoch spätestens wird es online sein. Und da geht es dann eben auch um diese Thematik Recht auf Rausch. Gibt es sowas überhaupt? Und ist dann nicht jeder selbst in der Verantwortung für sich selbst eben? Und da haben die Users eine ganz spannende Position zu.
Um mal einen kleinen Überblick zu geben, was es auf Local Times so gibt, da gibt es unter anderem das neue Sozialticket, Got a Ticket Ride, klassisches lokales Thema, den ersten Erfurter Laden für unverpackte Lebensmittel, das sittliche Neutrum, Homosexualität haben wir schon genannt, Salve TV, Kalter Krieg, dann macht ihr auch klassische Veranstaltungen, AfD war ein Thema, Graffiti in Erfurt, eine sehr spannende Reportage, die auch bei Radio Frei gelaufen ist, auch zum Hören und natürlich auch zum Schauen. Was waren weitere Dinge, die ihr noch gemacht habt, die so vielleicht in der Vergangenheit liegen, die man sich nochmal anschauen könnte, die es wert sind zu lesen?
Also Stadtrat ist halt häufig ein Thema, finde ich. Also was,
aber langweilig.
Was halt, naja, es ist immer die Frage, inwiefern man sich wirklich für Kommunalpolitik interessieren kann. Was haben wir noch so gemacht?
Hooligan-Thema, also Fußball.
Ja, also die ganze, wir haben sozusagen wirklich mit Local Times wuchs so diese Montagsverschwörer oder die neuen Montagsdemos.
Genau, Montagsdemos haben wir auch gemacht.
Die wuchsen so mit uns und wir haben das so ein bisschen beobachtet und also nicht mit uns, sondern parallel zu uns. Und ja, das ist so ganz spannend, weil wir haben wirklich letztes Jahr auf dem Anger gestanden mit denen und haben uns das angehört, die ersten noch offenen Antisemiten uns angehört. War schön, so vom Luther-Denkmal, so ein paar schöne antisemitische Sprüche. Da
findet, er hat doch gewunken. Ne,
da kommt zusammen, was zusammen gehört. Und ja, und dann kam halt auch Endgame und Pegida. Und Endgame ist ja so die Thüringer Variante von Pegida, nur dass halt mehr auf USA fixiert ist. Und ja, zionistische Weltregierung und Chemtrails, ganz toll. Also wenn man mal so Streifen von Flugzeugen am Himmel sieht, Das kritisieren diese Leute.
Das ist die geheime Weltregierung, die uns unter ihre Knechtschaft bringen will und unsere Hirne beeinflussen will.
Ja, die besprühen uns, machen uns steril, kastrieren uns sozusagen mit chemischen Keule.
Dann brauchen wir keine Kondome mehr.
Richtig, richtig.
Auch nicht schlecht.
Deswegen ist Manfred Förtsch gegen Chemtrails.
Ah, alles klar. Jetzt haben wir wieder die Verbindung. Wunderbar. Abschließend noch, wenn ich bei euch mitmachen möchte, wenn ihr sagt, ich schreibe auch, will mal probieren, will mit recherchieren, habe Interesse an Themen, möchte auf lokaler Ebene irgendwie Journalismus machen, seid ihr ein geschlossener Kreis? Seid ihr so ein festes Duo? Oder wäre es auch möglich, bei euch mitzutun?
Im Prinzip sind wir genau wie Radio Frei, zugangsoffen. Also wir freuen uns total über Gastbeiträge, jetzt über unverpackte Lebensmittel in Erfurt zum Beispiel. Es war auch ein Gastbeitrag, haben wir uns sehr drüber gefreut. Und generell, wenn ihr Lust habt, zu lokalen Themen zu recherchieren und wenn ihr was habt, was euch am Herzen liegt so und ihr darüber mal schreiben wollt, dann kommt zu Local Times. Wir freuen uns total über Gastbeiträge, weil es eben auch schwierig ist, natürlich die ganze Stadt abzubilden, wenn man nur zu zweit, zu dritt ist, sozusagen.
Jungs, erhaltet euch euren Enthusiasmus, euren Spaß, euren Sarkasmus und ich freue mich auf die weiteren Geschichten auf Local Times. Vielleicht werden einige auch mal vertont bei Radio Frei. Ist ja zum Teil auch schon passiert. Local Times Erfurt im Montagsgespräch Armin Kung und Andreas Kehrer. Ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche euch noch einen schönen Tag.
Jo,
ciao.
Tschüss.